Il Spacco Fantastico ruft an.
Ja, das bin ich.
Das ist er.
Eigentlich bin ich es nicht wirklich, aber mir ist nichts Besseres eingefallen, als ich den Skype-Account eingerichtet habe.
Ich find's passend zu deinem Bild.
Dass die Zuhörer ja gar nicht kennen. Ich habe Zuhörer gesagt. Es ist doch schön, wenn man sich selber noch mal überraschen kann.
Lauschzwiebel.
So, da sind wir jetzt zusammengekommen zu dieser spontanen Zwiebel.
Ist sie so spontan?
Wie oft haben wir sie verschoben?
Der Herr Besten zuletzt um 19 Uhr, weshalb ich jetzt quasi schon mein Fertigfutter verzehrt habe.
Also, ich dachte, weswegen du jetzt schon im Bett liegst.
Ja, das sowieso. Ich zwiebel immer im Bett.
Der Lauschzwiebel, Ticker, Ticker, Ticker.
Heute Mousse au Chocolat von Merl. Tarnfarbene Beeren. Freddy Got Fingered. Eine Menge Neues. Wer bin ich? Wes Andersons Grand Budapest Hotel. Herrn Duddas Lego Shima Löwenskitempel. Herr Besten verkauft Transformers. Die Ästhetik des Lego Movie. Tomb Raider und Neck für die PlayStation 4. Sowie Paris, die Stadt der Liebe, wo der Herr Besten in Urlaub hinfährt.
Was war denn das Fertigfutter?
Mousse au Chocolat von Merl. Sagt dir das was?
Mousse au Chocolat jetzt nicht, aber ich kenne andere Sorten von Merl.
Das ist so ein bisschen schnapsige Mousse au Chocolat. Direkt irgendwie frisch vom Konditor.
Frisch aus der Kuh.
Nein, es ist ganz so frisch, nur auch wieder nicht. Hier steht auf dem Deckel: Genießen Sie dieses frische Dessert aus der Merl-Patisserie in feinster Konditorenkunst, nur aus besten Zutaten und ohne jegliche Konservierungsstoffe frisch zubereitet. Das garantiert Ihnen Edmund Merl.
Ich kenne nur so Kaffeesorten. Cappuccino-Creme mit Sahneschmand, keine Ahnung, was es da gibt. Mir ist das immer ein bisschen zu heftig, so von der Konsistenz her, weil das ja doch sehr, sehr dick ist und auch dick macht.
Ja, da kann man bestimmt auch Dinge mit verkleben mit dem Zeug.
Boah, Fenster abdichten,
Ja.
ganze Iglus draus formen, die dann von innen aber auch lecker riechen, eine Zeit lang.
Von außen nicht, weil.
Weil da die Eisbären vorbeikommen und sich dran reiben.
Oh,
Das ist dann.
Cappuccino-Creme mit Schmand irgendwas.
Ja, das ist dann auch der Farbwechsel. Wenn dann Herbst wird, dann wechseln die Beeren auch die Farben. Das müssten sie ja eigentlich. Beeren sind ja auch in Tarnfarben im Wald unterwegs. Und wenn die Blätter sich färben, dann müssen die Beeren sich ja auch umfärben. Da wird der Braunbär, wird dann der Gelbbär.
Und rot.
Ja. Rot ist ja einfach für so einen Bären, weißt du, der schlachtet einfach so ein Reh und wälzt sich dann da drin.
Aber wie wird er denn dann im Sommer grün?
Du, wenn ich sage, der schlachtet ein Reh und wälzt sich da drin, denkst du dann auch direkt an den Film von Tom Green?
Freddy Got Fingered,
Ja.
ja, schöne Szene. Oh Gott. Der angefahrene Hirsch wird erstmal aufgerissen und als Kostüm missbraucht.
Genau. Ein Spitzenfilm, der auch immer in vielen Listen auftaucht für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber ich glaube, wir fanden den zu kultig dafür, dass der da reingehört, oder?
Ja, also da sind viele originelle, blöde Witze drin, dass der tatsächlich am Ende doch noch sehenswert ist. Hier an der Stelle mal eine Empfehlung ausgesprochen. Es gibt den tatsächlich auch mittlerweile auf Deutsch synchronisiert.
Haben Sie das Würstchenlied denn auch übersetzt?
Ich habe ihn auf Deutsch nicht komplett gesehen. Ich habe bloß einmal kurz reingeswitcht, als er im Fernsehen lief. Und habe ihn dann tatsächlich irgendwann mal beim Mediamarkt auf DVD gesehen, wollte ihn aber nicht schon ein zweites Mal kaufen.
Ja, das Würstchenlied singt Freddy. Es ist gar nicht Freddy. Wie heißt er denn in dem Film?
Gord heißt er, glaube ich.
Gott, Tom Green an einem Keyboard sitzend, auf dem er einfach irgendwelche hässlichen Akkorde aneinander reiht, irgendwas von Würstchen singt. Und währenddessen sind an seinen Fingern Bindfäden befestigt, die über die Decke führen und von oben herunter hängen auch Würstchen.
Genau.
I'm being creative.
Now, if you'll excuse me, I still have some work to do.
Daddy, would you like some sausage? Daddy, would you like some sausages? Daddy, would you like some sausage? Sausages! Sausages!
Now, you just get outside and you just cool off!
Großartige Szene.
Daddy, would you like some sausage? Daddy, would you like some sausages?
Wie kann man das nicht gut finden?
Ja, man weiß es nicht. Oh. Man weiß es nicht.
So, wir haben uns eingefunden. Was kommt dann als erstes? Die große Filmbesprechung oder das große Rätselraten in unserem Spiel?
Ah, wir können ja mal mit einem Rätsel anfangen und dann machen wir den Film und dann noch ein Rätsel.
Okay. Ja, ich hab einen vernünftigen aufgeschrieben, dann nehme ich halt den.
Einen vernünftigen?
Ja, ich hatte eben noch überlegt, aber ich glaube, auf Bernhard Affenmann, den Erfinder der Banane, wärst du nicht gekommen.
Bernhard Affenmann! Herr Westen, Sie dürfen doch nicht so komisch sein. Ich habe hier zerbrechliches Zeug auf dem Bett liegen, es fällt sonst herunter.
Also, hast du deine Fabergé-Eiersammlung mit ins Bett genommen?
Genau, nee, eher Lego, aber dazu auch später. Mit Rätsel meint der Herr Besten aus Köln und ich, der Herr Dudder aus Berlin übrigens. Das schöne Spiel Wer bin ich, was wir das vorletzte Mal in unserer Geburtstagszwiebel gespielt haben, hat uns so viel Spaß gemacht. Mag der Herr Besten vielleicht anfangen?
Mit raten oder mit dich raten lassen?
Ich dachte, du fragst jetzt, aus Köln? lass mich mal raten.
Na gut.
Was Herr Dudder nicht weiß, er ist Papa Schlumpf.
Bin ich ein Mann?
Ja.
Bin ich echt? Bin ich existent?
Nein.
Okay, bin ich ein Filmcharakter?
Auch.
Auch ein Seriencharakter?
Ja.
Bin ich ein Charakter der Literatur?
Nein.
Nein, okay. Bin ich aktuell am Start irgendwie im Fernsehen und im Kino?
Schon, ja.
Sowohl als auch?
Eher das eine als das andere. Ich glaube, eher im Kino.
Eher im Kino, okay. Bin ich ein Mensch?
Nein.
Kein Mensch. Ich bin auch keine menschliche Darstellung.
Das kommt drauf an. Glaube schon.
Du glaubst schon.
Also du bist kein Mensch. Was meinst du denn mit menschlicher Darstellung?
Bin ich ein Abbild eines Menschen?
Nein.
Also ich habe nicht zwei Beine und zwei Arme.
Doch, das ja.
Und einen Kopf habe ich auch.
Ja.
Zwei Augen, einen Mund.
Ja, ja.
Eine Nase auch.
Ja.
Okay, dann bin ich nicht Emmett aus dem Lego-Movie. Das war meine erste Vermutung. Bin ich computeranimiert?
Auch.
Auch. Zum Teil?
Aktuell.
Ah, früher war ich es nicht, mittlerweile bin ich's. Habe ich einen Beruf?
Nee, nicht in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob man das als Beruf bezeichnen kann.
Bin ich gut oder nee. Bin ich böse?
Ja, du bist gut.
Ich bin gut.
Na, du bist gut.
Und ich kämpfe für das Gute.
Nee.
Nee. Das ist mir alles egal, aber ich bin nicht gefährlich.
Nee, kämpfen? Nee.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da jetzt überhaupt hin will, aber ich bin kein Mensch. Ich bin zum Teil, oh Gott. Hab ich tierische Züge?
Nein.
Roboter-Elemente.
Nicht, dass ich wüsste.
Hab ich Haut?
Ja.
Okay.
Was hättest du denn gedacht, hätte ich jetzt Nein gesagt?
Nein, ich wollte wissen, eigentlich wollte ich wissen, ob ich Fell habe, aber dann hätte ich auch das fragen können. Hab ich Fell?
Nein.
Nein. Ich bin kein Mensch. Hab ich denn menschliche Haut zumindest? Oder sieht meine Haut menschlich aus?
Nein.
Nein. Sie hat eine bestimmte Farbe?
Ja.
Grün?
Nein.
Grün? Entschuldigung. Rot?
Nein.
Blau?
Ja.
Ich bin blau. Bin ich groß?
Nein.
bin klein.
Ja.
Hab ich eine Zipfelmütze auf?
Ja.
Bin ich ein Schlumpf?
Ja.
Bin ich Schlaubi?
Nein.
Habe ich eine rote Mütze auf?
Ja.
Dann bin ich Papa Schlumpf?
Ja.
Okay.
Aber Papa ist ja kein Beruf, oder?
Na, weiß ich nicht.
Das klingt
bei so vielen Kindern ist Papa ein Beruf.
Das klingt wie so ein Lied von so einem Kinderliedermacher. Ich bin Papa von Beruf.
Ja. Das ist wirklich einfach. Dann muss ich eigentlich auch mit meinem Einfachen anfangen. Obwohl auch schwierig genug.
Was Herr Besten nicht weiß, er ist Jörg Knörr, der prominente Stimmenimitator.
Bin ich eine Frau?
Nein.
Wir müssen öfter mal Frauen machen. Dann bin ich ein Mann.
Das ist richtig.
Hab ich Haare?
Du hast Haare, ja. Haut auch.
Blonde Haare.
Nein, vielleicht kann man das dunkel oder konnte man das mal dunkelblond nennen, aber nein.
Aha, also bin ich schon älter?
Mittlerweile ja.
Und bin ich dick?
Nö. dick kenne ich dich nicht.
Ich sollte auch ein bisschen geordneter fragen. Ich bin männlich und ich bin nicht dick und alt und hatte mal vielleicht blonde Haare.
Ja, aber eher nein, glaube ich.
Bin ich ein Schauspieler?
Könnte man so nennen. Du spielst Schau, aber nicht im Sinne von Film und Serie, würde ich sagen.
Bin ich im Fernsehen zu Hause?
Nicht besonders regelmäßig.
Ich hab so eine Vermutung, vielleicht ist es etwas ganz Aktuelles. Soll ich einfach mal raten?
Du bist nicht Uli Hoeneß.
Nee, der ist ja auch dick. Den würde ich als dick bezeichnen. bin ich Harald Schmidt?
Nee.
Ah, weil der hört doch heute auf.
Der hört heute auf?
Ja, der hat heute seine letzte Sendung auf Sky, wird auch live und unverschlüsselt im Internet übertragen. Also wenn ihr diesen Podcast hört, ihr seid zu spät.
Verdammt. Und danach ist nichts mehr.
Nee, der
ist springt... Ruhestand dann.
Der springt danach direkt in den Schredder und kommt dann beim Hoeneß in die Wurst.
Schön. Harald Schmidt springt in Schredder. Trinkst du eigentlich wieder Schnaps da? Ich höre dich nur an so einer Pulle nuckeln.
Nein, das ist Pepsi, habe ich doch eben erwähnt.
Beste alte Alkoholiker.
Ich habe mir eine große Flasche Erdnussschnaps geholt.
Ich hatte auch schon hier Feigling Bubblegum in der Hand, aber habe ich nicht gekauft.
Ja, das ist so, dass da weiß ich dann so ungefähr, wie das schmecken könnte und deswegen interessiert mich das dann nicht so sehr.
Ja.
Ich bin ein alter Mann und ich spiele Schau. Und auch. Ich war mal im Fernsehen.
Du warst mal im Fernsehen?
Lebe ich noch?
Ja.
Okay. Bin ich ein Amerikaner?
Nein.
Bin ich ein Deutscher?
Ja, glaube ich, ja.
Bin ich Christoph Waltz?
Nein.
Schade. Ich dachte, dieses bin ich Deutscher, glaube ich, hätte mich jetzt auf die richtige Spur gebracht. Bin ich Udo Waltz, weil du die beiden verwechselt hast?
Nein.
War ich in den Öffentlich-Rechtlichen zu Hause?
Nein, ich glaube, doch, wahrscheinlich schon. Ich glaube, du hast in den Öffentlich-Rechtlichen gestartet und warst dann aber so vereinzelt in den Privaten.
Okay.
Aber du bist auch nicht im Fernsehen zu Hause, würde ich sagen.
Wo bin ich denn dann zu Hause? Bin ich auf Theaterbühnen zu Hause?
Ja, vielleicht eher, ja.
Aber der Duda kennt doch gar keinen im Theater.
Was soll das denn jetzt heißen?
Wie bin ich lustig?
Auch das ist eine schwierige Frage. Ja, bist du.
Habe ich öfter einen blauen Anzug an?
Ich glaube, dass du in deinem Leben auch schon blaue Anzüge anhattest, aber das ist nicht deine markante Farbe, würde ich sagen.
Ich hätte jetzt versucht, Helge Schneider zu ergründen, aber der kann es, glaube ich, nicht sein, weil der niemals bei der ARD zu Hause war.
Zu Hause warst du da auch nicht. Du hattest da bloß, glaube ich, dein Coming Out. Du wurdest von jemand entdeckt. Ich gebe dir jetzt mal zwei weitere Hinweise, damit wir weiter vorwärts kommen. Du wurdest, glaube ich, von Rudi Carrell entdeckt und du hast zwei Umlaute im Namen.
Okay. Das schließt Florian Silbereisen aus. Ein Ü?
Nee.
Ein Ä.
Nee.
Ein Ö.
Ja.
Zwei Ös?
Ja.
Björn Hergenschimpf.
Nee.
Ich kenne den aber auch, oder?
Ja, du kennst den auch. Ich habe den gewählt, weil der so viele verschiedene Leute repräsentiert. Und ich dachte, dass ich dich damit irgendwie aufs Eis führen kann. Aber scheinbar fragst du komplett falsch.
Also, wenn ich im Fernsehen aufgetreten bin, war ich dann eher Moderator oder Gast?
Eher Gast.
Okay. Habe ich im Vornamen ein Ö?
Ja.
Okay, aber nur eins.
Ja.
Jörg.
Ja.
Bringt mich auch nicht weiter. Ich kenne noch Jörg Kachelmann und Jörg Pilawa.
Entweder brichst du gleich komplett zusammen oder ich habe wirklich jemanden rausgesucht, den du nicht kennst, was ich mir nicht vorstellen kann. Da steht er auf dem Schlauch, da steht er auf dem Schlauch.
Ist das jetzt ein Hinweis gewesen?
Ich komme jetzt mal mit dem Holzhammer. Ja? Ja. Dieser Mann ist mitunter gerne auch mal der Papst oder Inge Meisel.
Jörg Knör.
Ja.
Du Schande. Da wäre ich aber auch im Leben sonst nicht draufgekommen, glaube ich.
Okay. Und das ist noch der einfachste von denen. Ja. Also ich kann ja mal den schwierigsten, ja, den kann ich dir jetzt mal auf den Bauch binden, weil da wirst du auch nicht draufkommen. Ich wäre, glaube ich, selber nicht draufgekommen. Pavel Pipovic.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Ich glaube, dass es Rick Cavanian in der Bully-Parade war, als Filmkritiker.
Okay. Ja, nee.
Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka.
Ja, das stimmt. Wenn du es so sagst, dann kenne ich die beiden auch, aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
Jetzt Budapest?
Jetzt fahren wir nach Budapest. Und dafür sage ich, Film ab!
Zwiebuloid.
Denn der Herr Duda und der Herr Ich, wir waren im Kino und wir haben uns mal wieder ein und denselben Film angeguckt, in verschiedenen Kinos. Er in Berlin und ich in Köln. Und bevor wir mit dem Film anfangen, möchte ich ja noch mein Kinoerlebnis hier einmal kurz breit treten. Denn wir waren ja in diesem Nobel-Kino. Ich habe ja gedacht, hier ist Wes Anderson, ist ja mein Lieblingsregisseur. Und da gönnen wir uns mal was und sind dann ins Residenzkino gegangen mit Liegesitz, mit Fußbänkchen und allem. Und dann saß ich da und habe so ein bisschen zum Eingang geguckt und dann kam jemand durch die Tür und dann habe ich schon gedacht, ist er das? Moment, ich denke mir mal kurz den Fünf-Tage-Bart weg und die Brille. Ja, das müsste Christoph Maria Herbst sein. Und er ging dann so die Reihen hinter uns lang, verschwand dann aus meinem Blickfeld, merkte dann aber auf der anderen Seite von meinem Blickfeld, dass er sich direkt hinter uns quasi, ich sag mal so zwei Reihen hinter uns, drei Sitze weiter rechts hingesetzt hat. Und ab dem Zeitpunkt, das war aber noch lange vor dem Film, habe ich dann so ein Ohr immer so gespitzt und versucht, mir dann aufgrund seiner Stimme so die Vergewissheit zu verschaffen. Und irgendwann habe ich es dann auch so durchgehört, dass dann die Stimme von Christoph Maria Herbst da war. Dann habe ich dann noch abgesprochen mit Sebastian Göbel, der war auch mit im Kino. Habe ich gesagt, guck mal, ey, da hinter mir, ist das Christoph Maria Herbst? Und er meinte, ja, das ist er. Naja, zu meiner Freundin, guck mal, hinter dir sitzt, glaube ich, Christoph Maria Herbst. Die dreht sich um. Das ist nicht Christoph Maria Herbst, da sitzt eine Frau. Ich drehe mich um, ja, dann ist er eben weggegangen.
Oh, das Tolle an dieser Geschichte ist, ja, dass du so stolz bist, dass du dir sogar die Koordinaten gemerkt hast.
Zwei Reihen hinter uns, drei Sitze weiter rechts. Das ist ja auch nicht so lange her jetzt.
Als wirst du noch deinen Enkelkindern erzählen, Herr Rest.
Ja, ich war ja auch damals schon total perplex, als ich in Dortmund einen Redakteur von der Rockhard getroffen habe im Saturn.
Passiert!
Aber ich möchte es nochmal philosophisch erzählen. Ein Schauspieler ist ja nichts anderes als ein Fremder, dessen Beruf man kennt.
Ich dachte, Schauspieler sind Vieh.
Schauspieler sind Vieh. Das sagst du jetzt aus Filmemacher-Sicht.
Ja, ich weiß nicht, wen ich da gerade zitiere. hat irgendjemand gesagt. Wahrscheinlich Werner Herzog oder keine Ahnung. Vielleicht ist es bloß schlecht übersetzt von Stanley Kubrick.
Stanley, das ist auch ein schöner Name für
Stanley ist gut, ne? Ja. Ja.
Und dann fing der Film an. Da musste ich mich ganz auf den Film konzentrieren. Ich habe schon gedacht, hätte er weitergeredet hinter uns, sei ich mir umgedreht. Herr Herbst, Sie müssen aufhören zu reden, sonst muss ich Ihnen zuhören, weil Sie mir immer sonst Hörbücher vorlesen.
Und dann haben wir ihn gesehen, den Wes Anderson-Film mit dem Namen?
Grand Budapest Hotel.
Wunderbar.
Genau. Ist das jetzt schon die Filmrezension von dir gewesen?
Der Film hatte Wunderbares, ja. Für meinen Geschmack nicht genug, muss ich sagen, aber er hatte Wunderbares.
Es war wieder, man kann schon sagen, ein typischer Wes Anderson-Film mit sehr viel verschrobenen Charakteren und verschrobenen Settings und verschrobenen Handlungselementen. Aber ich muss sagen, so unterm Strich war mir da ein bisschen zu viel von allen Wes Anderson-Elementen drin, ohne dass dabei die große Emotion rumgekommen ist.
Ja, Emotionen blieben zu wünschen übrig, möchte ich mal so sagen. Vielleicht sollten wir mal erwähnen, dass Wes Anderson, der Regisseur von den Royal Tenenbaums, den Tiefseetauchern, Darjeeling Limited und
der
fantastische Mr. Fox, ja natürlich. Stop-Motion-Animation hat der Mann natürlich auch noch gemacht. Und zuletzt hatten wir Moonrise Kingdom vor ihm.
Genau.
Rushmore sind noch Filme und Bottle Rocket. Hast du den eigentlich mal gesehen, den ersten?
Ja, den hatte ich irgendwann mal im Fernsehen tatsächlich gesehen. Den fand ich, also man hat gemerkt, dass es von Wes Anderson war. Es war halt noch ungeschliffen. Es wirkte noch sehr normal sonst.
Das ist richtig. Aber das war, glaube ich, der erste Film von Owen Wilson. Also Wes Anderson hat Owen Wilson entdeckt.
Boah, ich glaube, die sind so zusammen aufgewachsen.
Siamesische Zwillinge dann irgendwann getrennt.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Und eine Besonderheit an dem Film war, dass der in verschiedenen Bildformaten gezeigt wurde, was ich vorher gelesen hatte und mir ganz toll vorgestellt habe, aber im Prinzip war es jetzt im Film gar nicht so wild.
Also ich fand schon, dass die 4:3 Szenen, die glaube ich, also gefühlte 90% des Films ausgemacht haben, dass die schon direkt dafür durchkomponiert wurden, wie wir Kameraleute das sagen.
Ja.
War alles sehr schick, aber ich hätte es, glaube ich, so gemacht, dass der komplette Film in 4:3 spielt, wenn.
Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, dass es, wenn man es nicht vorher gelesen hat, dass es auch viele Leute gibt, denen das dann nicht auffällt, dass plötzlich das Bildformat wechselt.
Bei uns im Kino war es auch so, dass das Bild so eingestellt war, dass es trotzdem noch ziemlich breit aussah. Also vielleicht war oben und unten dann doch noch was abgeschnitten.
Okay.
Die Balken links und rechts haben schon variiert, aber so richtig nach 4:3 sah es auch nicht aus.
Ich überlege auch seitdem, wie das den Eindruck des Filmes auf mich beeinflusst hat. Es hat ihn irgendwie enger gemacht, natürlich. Was aufgrund des Settings mit dem Hotel auch so ein bisschen kontrakarikiert hat.
Aha!
Versuch gerade meine Stimme wieder zu finden. So, ich sag's nochmal. Das hat dieses 4:3 Format hat den Film ein bisschen enger gemacht, natürlich, von den Seitenverhältnissen her.
Kannst du es gleich noch ein drittes Mal sagen?
Dieser Film ist eng.
So viel haben wir jetzt verstanden.
Nee, war schön.
Wir sind heute wieder sehr informativ.
Also in den ersten Minuten ist bei mir auch das Herz aufgegangen dann.
Wenn man das stimmt. Also alle Szenen, die im Hotel selbst spielen, fand ich auch großartig. Doch dann mutiert der Film irgendwann zu so einem Kunstraubfilm in grauen Gefilden, möchte ich mal meinen. Es gibt zwar immer noch nette, innovative Szenen, aber man hätte sich doch so sehr einen Hotelfilm gewünscht.
Ja, das habe ich dann auch gedacht. Das mit dem Kunstraub an sich war ja nicht wirklich dramatisch für die Geschichte, sondern man hätte halt diesen Kunstraub mehr im Hotel dann auch noch stattfinden lassen können, dass dann wirklich in dem Hotel noch was passiert wäre und nicht, dass der eigentliche Protagonist des Films dann inhaftiert würde und man dann die nächsten 30 Minuten des Films im Knast verbracht hat.
Ja, Aber der Film basierte ja, glaube ich, auch auf einer realen Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Sehr stark abstrahiert natürlich, aber ich glaube, er sollte in gewissen Bahnen bleiben, dem Vorbild zuliebe.
Aufgrund dieser Ausbruchsgeschichte habe ich im Nachhinein wirklich empfunden, dass der am ehesten mit der fantastische Mr. Fox zu vergleichen ist, was mich überrascht hat.
Die Frau fand ihn ganz toll, die hat ihn am ehesten mit den Royal Tenenbaums verglichen, aufgrund der Erzählerstruktur, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber so oft kommt gar kein Erzähler vor, aber zumindest am Anfang noch.
Ja, aber in den alten Filmen von Wes Anderson war mir noch dieses zeichnerische Element deutlicher vorhanden und das mochte ich auch sehr gerne. Das kam bloß ganz zum Schluss in dem Film auf eine sehr niedliche Art und Weise wieder zurück. Seid ihr so lange sitzen geblieben, bis der kleine Mann im Abspann getanzt hat?
Nein.
Der kam irgendwann unten, so ganz klein, von rechts ins Bild reingelaufen, so ein kleiner Russe und hat Kasatschok getanzt. Das war knuffig.
Das habe ich nicht gesehen.
Das ist jetzt nichts, wofür man sitzen bleiben muss, aber wer eh nichts Besseres vorhat an dem Abend, der kann sich da mal das antun.
Ja. Nee, niedlich fand ich nur, dass das Hotel selbst wieder so ein sehr zweidimensionales Modell war, samt Berg und Bäume im Hintergrund und das die lustige Bergbahn, die zum Hotel hochgefahren ist, auch nur so schlechter Modellbausatz war. Das verleiht dem Ganzen so eine skurrile Note. In den Tiefseetauchern war das Boot dann irgendwann so ein großes Puppenhaus und so. Wes Anderson macht das ganz gerne und er macht das auch ganz schick. Aber ich hätte es mir vielleicht noch an mehreren Stellen im Film gewünscht. Diese Skiverfolgungsjagd gegen Ende des Films war zwar auch sehr, man möchte nicht trashig sagen, das ist ja eher so, der macht es ja als eine Art Hommage an Zeiten, wo, keine Ahnung, man sich Aufwand sparen musste. Was will man da sagen? Das fühlt sich nostalgisch an.
Ja, bei den ersten Filmen hat man gemerkt, das ist alles so, sah aus wie so Kinderbuchillustrationen. Das ist so sehr einfach zu begreifen dann. Hier, der fährt den Abhang runter, dann kommen ihm irgendwelche Slalomfähnchen entgegen und da fährt er dann links und rechts dran vorbei. Dann gibt's eine Abzweigung, dann fährt er links ab. Ja. Das ist so Action, ohne wie Action gefilmt zu sein. Ja. Und trotzdem doch wieder.
Was war es denn genau? War es ein Schneeberg-Modell, wo man dann so mit Stop-Motion-Technik einfach so eine Miniaturausgabe von Willem Dafoe hat immer ein Stückchen weitergesetzt? Wirkte auf mich wie Animation, aber egal. Herz des Films ist natürlich Ralph Fiennes, der mal nicht als Bad Guy glänzt, sondern als Hotelchef.
Und der tatsächlich, glaube ich, auch neu im Ensemble von Wes Anderson ist, oder? Als einziger in dem Film.
Weiß nicht, ob er der einzige ist, aber ja.
Ja gut, die beiden jungen Schauspieler, also der Hotel, der Lobbyboy und seine Freundin, die waren, glaube ich, auch neu.
Okay, Wilkinson auch? Tom Wilkinson, das ist ja sowieso sehr merkwürdig, wie der Film erzählt ist. Man behält irgendwie Jude Law im Hinterkopf, dass Jude Law die Geschichte erzählt, aber eigentlich erzählt die alte Version von Jude Law den Film. Wilkinson spielt, glaube ich, den alten Jude Law, ja genau, so war's.
Und jede von diesen Zeitebenen hat ein eigenes Bildformat, was sich extrem kompliziert anhört, aber 90% spielen halt in 4:3 und spielen die Geschichte des alten Lobbyboys wieder, die vom alten Lobbyboy erzählt werden, der in der 60er-Jahre-Version von F. Murray Abraham gespielt wird.
Oh, schwierig erzählt. Eigentlich ist es die Geschichte von dem jungen Lobbyboy, die vom alten Lobbyboy erzählt wird.
Genau.
So kann man es sagen.
Klingt total kompliziert, ist es im Film überhaupt gar nicht.
Nee, es gibt sehr viel Kompliziertes im Film, aber das ist eigentlich noch das am leichtesten zu begreifende. Furchtbar finde ich die Sprache des Films. Ich habe, ich fand ihn am schlechtesten, ja. Also ich war ja mit Frau und befreundetem Paar im Kino. Und am meisten gestört am Film hat mich die Sprache. Weil hätte ich den Film jetzt nicht gesehen, sondern das Drehbuch gelesen, hätte ich es spätestens nach dem ersten Drittel weggelegt. Ich finde die Sprache sehr schwierig. Am schwierigsten fand ich Jeff Goldblum als Anwalt. Es war total sperrig und unzugänglich, fand ich.
Darf ich noch kurz fragen, waren bei euch auch irgendwelche Prominenten im Kino? Weil bei uns war ja Christoph Maria Herbst im Kino.
Ja, ja.
Der saß direkt hinter uns, also zwei Reihen hinter uns und dann drei Plätze weiter rechts, würde ich sagen.
Ich hätte gern, dass du es vielleicht gegen Ende unserer Rezension vielleicht nochmal erwähnst.
Ich kann auch eine Skizze machen und die dann posten bei Facebook.
Ja, mach mal.
Übrigens, alle bei uns Facebook-Fan werden.
Jetzt!
Sperrig? Ich weiß nicht. Ich mag das ja auch, wenn man so schwülstig daher labert. Deswegen hatte ich da wenig Probleme mit.
Ich mag auch schwülstige Dialoge, aber die waren so schwülstig, dass ich, ich habe teilweise nicht wirklich verstanden, worum es ging. Es war mir irgendwann egal und ich habe dann irgendwann nur noch die Bilder genossen.
Ich würde jetzt mal ganz fies sagen, weil Jeff Goldblum ja auch der Jurist war, war es bei ihm wahrscheinlich so gewollt, dass man nur die Hälfte versteht von dem, was er sagt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß nicht, meinst du, es ist Absicht gewesen? Ja? Ich habe nämlich auch wieder sehr lachen müssen über Goldblum. In den Tiefseetauchern spielte er diesen Widersacher von Steve Sissou, der den Hund von Sissou schlägt.
Ja.
Ja? Weil der irgendwie, keine Ahnung, ihm zu laut ist. Steht auf, haut ihm mit einer Zeitung oder so. Fand ich brüllkomisch. Und diesmal wird seine Katze aus dem Fenster geschmissen und er ist komplett perplex. Da habe ich mich gut beömmelt, muss ich sagen.
Ja. Und Jeff Goldblum hat natürlich auch die einzige Splatter-Szene im Film, bei der alle bei uns im Kino auch so ein bisschen zusammengezuckt sind. Oder ist sie nicht aufgefallen?
Ich kann mich noch an diese Szene erinnern, wo die alle in diesem Keller lagen und sich die Gliedmaßen gehalten haben. Und stimmt, er verliert seine Finger.
Genau.
Eieiei, Willem Dafoe schlägt die Tür zu und Goldblum verliert die Finger. Ja, schlimm.
Ich hab
mich auch sehr erschrocken.
Also nach Moonrise Kingdom habe ich gedacht, Wes Anderson müsste eigentlich mal Pippi Langstrumpf neu verfilmen.
Ja.
Nach dem Film habe ich gedacht, Wes Anderson müsste eigentlich mal einen von ihm aus ernst gemeinten Horrorfilm drehen, weil diese Familie, diese böse Familie, von der Hotelpage das Bild erbt, schon sehr, sehr an Vampire angelegt war. Ich glaube, Willem Dafoe stand auch manchmal da und sah aus, als hätte er Vampirzähne.
Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber Dafoe hat halt mal in diesem Nosferatu Making of, wie hieß es denn? Shadow of the Vampire.
Ja.
Hat er doch den Vampir gespielt. Vielleicht ist das dann automatisch, dass man das denkt, wenn er auf gewisse Weise angeleuchtet wird.
Ja, das war aber schon die ganze Familie. Da waren ja auch diese drei Schwestern, die ganze Zeit schwarz angezogen waren. Und Adrian Brody war auch so schwarz angezogen.
Ja.
Auch wenn sie nachher zu merkwürdig rosanen Nazis mutiert sind. Zigzag.
Fandest du denn auch, wie bei Moonrise Kingdom, zumindest fand ich das auch schon bei Moonrise Kingdom, dass teilweise da Leute mitgespielt haben, die eigentlich nicht wirklich gefordert wurden?
Ja, da waren halt viele, die sehr, sehr, sehr kurz aufgetaucht sind. Zum Beispiel Bill Murray, der nur, glaube ich, zwei kurze Szenen hatte, in denen er auch kaum was gemacht hat.
Ja, aber er hatte zumindest einen sehr schönen Schnäuzer und sah in der Rolle gut aus. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist in Ordnung. Aber sowohl Owen Wilson als auch Jason Schwartzman, über den ich mich eigentlich immer freue in Filmen, die haben so, weiß ich nicht.
Ja, auf einen Gast, da wollte ich auch noch bei dir eingehen, nämlich auf Tilda Swinton, die ja die, wie alt war sie? 89? 84? Irgendwas um den Dreh.
Grandiose Maske und auch toll gespielt.
Da wollte ich nämlich auch drauf eingehen, weil der Herr Dudda ja ein Feind von altgeschminkten Leuten in Filmen ist.
Ja, ja.
Und diese Maske war wirklich phänomenal von Tilda Swinton. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass sie ein bisschen sehr karikierend war.
Ja, aber toll. Es sah wirklich richtig, richtig toll aus.
Und jetzt kommt raus, war gar keine Maske. War Tilda Swinton ungeschminkt. Tilda Schminken ungeswint.
Ja, apropos Name, ja, hier Tilda Swinton und so. Als Antje aus dem Kino kam, meinte sie auch, oh, die Maske von Taylor Swift, die war auch klasse.
Dann wäre sie noch phänomenaler gewesen. Oder wenn man Udo Walz schminkt wie Christoph Walz.
Ja, dann braucht man ein Gesichtskorsett.
Ah, lustig sowas. Es haben auch viele deutsche Leute mitgespielt im Film. Unter anderem Matthias Matschke, der in der Serie Pastewka den Bruder von Bastian Pastewka spielt.
Den habe ich noch erkannt und zwei andere auch, die wusste ich aber nicht zuzuordnen.
Wen hast du denn noch erkannt?
Ja, die ich nicht zuordnen kann.
Ach so.
Ja, da wusste ich, dass es deutsche Schauspieler sind, aber ich habe keine Ahnung, wo ich sie erkannte.
Es hat noch mitgespielt der kleine Comedian, der die Hauptrolle in der Sat.1-Comedy-Serie hatte, Zack, Comedy nach Mars. Ich weiß nicht, wie der heißt. Zack, glaube ich.
Ich war noch bei unterforderten Darstellern. Bei Bob Balaban heißt er, glaube ich, kann man es noch verschmerzen, weil den keiner kennt. Achso, Edward Norton fand ich jetzt auch wieder noch weniger erwähnenswert als in Moonrise Kingdom. In Moonrise Kingdom hat er noch seine schicke kurze Hose angehabt. Da war zumindest optisch noch ein Highlight, aber hier hätte man auch auf ihn verzichten können.
Ja, aber der hatte zumindest mehrere Szenen gehabt.
Der war häufiger zu sehen, aber nicht, dass er der Rolle irgendwie was besonders Persönliches verliehen hätte.
Ja.
Ich fand ja den Titel des Gemäldes, was geklaut wird, sehr schön. Jüngling mit Apfel.
Du kennst doch auch Leute, die da mitgearbeitet haben an dem Film.
Ja, die habe ich sogar gelesen, beziehungsweise ihn habe ich gelesen. Ich kannte, ich glaube, zumindest nur einen Studienkollegen namens Clemens Schelis, der stand beim Kameradepartment dabei.
Okay. Aber da sind ja immer sehr, sehr viele hundert Menschen, die da mitarbeiten an so einem Film.
Das ist richtig. Der hat da irgendwie den Dolly geschoben, glaube ich. Irgendwie sowas wird er gemacht haben. Hab noch nicht mit ihm drüber gesprochen. Hab nur irgendwann bei Facebook ein Foto gesehen, wo er irgendwie mit Kamerawagen zu sehen war und meinte, der neue Wes Anderson-Film.
Aber ich fand auch interessant, das war ja dann auch in einem richtigen, ich weiß nicht, ob es ein Hotel war oder ein altes Kaufhaus, wo das gedreht wurde. Und es wirkte so komplett befreit aus seiner Umgebung in allen Szenen. Also man hat das wirklich abgekauft, dass es irgendwo mitten auf einem Berg steht und man da nur mit dieser kleinen Bahn hinfahren kann, was auch völliger Schwachsinn ist, weil man sich so sehr, sehr viele Gäste vergraulen wird.
Jetzt komme ich übrigens auf den Begriff Schwebebahn.
Das ist ja keine Schwebebahn.
Was ist es? Eine Gondel ist es.
Seilbahn,
meine Güte.
So viele Wörter. Wenn du aber jetzt neue Wörter dazu lernst, fallen natürlich hinten andere Wörter wieder raus.
Hinten?
Ja.
Muss ich danach auch abwischen?
Wie heißt das gelbe Obst?
Banane?
Wer hat es erfunden?
Bernhard Affenmann.
Ja.
Das habe ich mir gemerkt.
Schön.
So.
Wir kriegen jetzt auch nichts Vernünftiges mehr raus. So Grand Budapest Hotel, habe ich das Gefühl.
Aber also im Großen und Ganzen kann man eine Empfehlung aussprechen.
Ja.
Ich persönlich kann sagen, dass ich ihn nicht im Kino hätte gucken müssen. Aber im Gegensatz zu Moonrise Kingdom werde ich ihn mir wohl auch eines Tages auf Blu-ray leisten. Deswegen vergebe ich mal so eine knappe 7 von 10.
Ich gebe 8 von 10. Ich habe mir auch noch versucht, den Film vorzustellen, wie jemand anders den gedreht hätte. So quasi ohne diese merkwürdige Welt. Ich glaube, dann wird er doch sehr stark verlieren. Also der Film lebt schon sehr, sehr von seiner Optik und seiner Skurrilität. Aber was anderes erwartet man ja eigentlich auch nicht von Wes Anderson. Deswegen kann man es ihm auch nicht vorwerfen. Aber trotzdem wünsche ich mir dann fürs nächste Mal, dass da noch was Neues passiert.
Man redet ja bei Wes Anderson-Filmen auch von Komödien, oder?
Ja.
Das äußert sich aber immer auf sehr dezente Art und Weise. Man schmunzelt immer und teilweise weiß man nicht, warum man lacht. Da ist diese Szene, wo Ralph Fiennes durchs Gefängnis geht und Brei verteilt. Und er erscheint dann immer in der Tür, ja, von so einer Zelle und bietet Brei an. Und dann sieht man den Gegenschuss von irgendwelchen Knastis, die gerade Gewicht heben und einfach kurz innehalten und blöd gucken. Das ist der Humor des Films.
Ja.
Katzen werden aus dem Fenster geschmissen. Das ist so Wes Anderson. Kein anderer macht das so. Und kein anderer würde das auch so durchbekommen, oder? Man geht ja nicht zu einem Geldsack von Filmproduzenten und sagt, hier, ich habe Knallerkomödie, jemand verteilt Brei, Gewichtheber guckt blöd.
Er kriegt ja trotzdem alle, die mitspielen. Das ist ja dann auch wieder sehr überzeugend für so einen Filmproduzenten. Wenn er sagt, ich habe hier Harvey Keitel, ich habe Bill Murray und Edward Norton und Jeff Goldblum und hast du nicht gesehen?
Ja, ja.
Alle auf der Liste stehen und alle spielen mit, dann vielleicht ist er auch einfach so nett. Vielleicht macht es einfach so großen Spaß, mit ihm Filme zu drehen.
Also ich glaube, dass es einfach ein großer Anreiz ist, in der Welt zu spielen, in der seine Filme spielen. Das ist einfach irgendwie zweidimensionaler, irgendwie märchenhafter. Man redet ja immer von Filmrealität, aber Filmrealität in einem Wes Anderson-Film ist immer noch mal reduzierter, skurriler. Man kann es, glaube ich, am ehesten noch vergleichen mit irgendwelchen tschechischen Märchenfilmen, die von der Dimension her irgendwie schmaler sind, weil sie alle irgendwie in kleinen Studios spielen.
Ja, deswegen auch mein Wunsch, dass er mal Pippi Langstrumpf verfilmt. Das ist jetzt nicht tschechisch. Aber das wird wie die Faust aufs Auge passen.
Ja, ich könnte es mir auch ganz gut vorstellen.
Es ist auch immer sehr symmetrisch, dass man wirklich so Szenen hat von diesem Hoteleingang, wo in der Mitte dann der Counter ist und da hinten gehen dann Treppen hoch, links und rechts identisch.
Man hat das Gefühl, dass sich der Kameramann nicht auf Set einstellt, sondern dass die Sets für die Kamera gebaut werden.
Ja. Ja. Gut, dann haben wir den ja abgehandelt.
Haben wir.
Ja. Gut, genau.
Dann können wir jetzt noch mal spielen, Herr Besten.
Jetzt können wir noch mal spielen.
Was Herr Duda nicht weiß, er ist eine Lasershow.
Bin ich ein Mann?
Nein.
Dann bin ich eine Frau?
Nein.
Auch das nicht. Bin ich ein Scheich? Wir sind meistens Männer, Entschuldigung. Bin ich ein Tier?
Nein.
Bin ich eine Fantasiefigur?
Nein.
Auch nicht. Bin ich ein Obst?
Nein.
Bin ich eine Frucht?
Nein.
Nein. Ein Gegenstand?
Nein.
Bin ich ein Substantiv?
Ja.
Okay, alles klar. Kann man mich in der Hand halten?
Nein.
Nein. Kann man auf mir sitzen? Ich frage jetzt einfach total dumm. Kann man auf mir sitzen? Das ist eine interessante Frage.
Nein.
Nein.
Ich muss dazu noch vorweg sagen, dass sich das meine Freundin ausgedacht hat.
Habe ich blonde Haare? Nein. Bin ich ein lebendes Wesen?
Nein.
Nein. Bin ich noch? Gibt es mich?
Ja.
Ja, es gibt mich, gut. Stehe ich irgendwo?
Bestimmt.
Bestimmt?
Also stehen,
Liegen eher?
Nee, auch nicht.
Sitzen?
Nein.
Ich schwebe ich?
Das geht schon eher in die Richtung.
Ich bin unter Wasser?
Nein. Vielleicht auch.
Vielleicht?
Vielleicht gibt's dich auch unter Wasser.
Bin ich groß?
Unterschiedlich.
Geht das jetzt bis in die Chemie? Bin ich jetzt irgendwie so ein Art atomarer...
Nee, Chemie ist es nicht, ist eher Physik.
Frage ich mal so, komme ich drauf?
Ich weiß doch nicht.
Du weißt, wie dumm ich bin.
Es gibt ja verschiedene Bereiche der Physik.
Habe ich eine Farbe?
Mehrere.
Mehrere.
In der Regel.
Wechsle ich die Farbe?
Auch.
Auch, okay. Bin ich brennbar?
Nee.
Nee, bin ich nicht. Bin ich fest?
Nein.
Nein. Bin ich eine Flüssigkeit?
Nein.
Nein. Bin ich irgendwie ein mehlartiger Stoff?
Nein.
Granulat, Entschuldigung, Mann. Das ist manchmal nicht so einfach.
Flüssig, fest, gasförmig und mehlartig.
Hab ich eine gewisse Viskosität?
Also es gibt ja in der Physik gibt es ja verschiedene Bereiche und du hast sehr stark mit einem bestimmten Bereich zu tun von Physik. Es ist auch mit der interessanteste Bereich, fand ich, in meiner Physik. Das ist auch so generell eher die Meinung, dass das der interessanteste Bereich in der Physik ist. Was hat dir denn, wenn du Physik hattest, da noch am meisten Spaß gemacht?
Es hat mir Spaß gemacht, dass der Physikraum an sich, naja, der war halt aufgebaut wie, wie ein Kinopublikum. Man hat erhöht gesessen. Das hat mir Spaß gemacht. Hochsitzen.
Weißt du was, du solltest Schiedsrichter beim Tennis werden.
Ja, vielleicht.
Oder Jäger. Nee, es gab einen bestimmten Bereich, da musste man den Saal für abdunkeln. In der Physik.
Ah, okay, es geht um Licht.
Ja.
Bin ich ein Prisma?
Nein. Die Kreise ziehen sich langsam zusammen, was du sein könntest.
Ein Regenbogen.
Nein.
Ach, schade, das wäre aber schön schwul gewesen. Die Kreise ziehen sich zusammen.
Das war kein Hinweis.
Nee.
War nur eine Feststellung.
Bin ich ein Laser?
Ah. Es gibt dich in verschiedenen Größen und du wechselst die Farbe.
Wie ein Scheinwerfer ist das zu albern.
Nee, Laser war schon, aber das reicht mir noch nicht.
Laser reicht dir noch nicht.
Also ein Laser ist zu popelig.
Was hat man denn für mehrere Laser? Hat man sowas?
Ja, wo?
Bei einer Lasershow.
Richtig.
Ich bin die Lasershow?
Ja.
Aber weißt du, was das Skurrile ist? Ich sag mal noch nichts.
Was Herr Besten nicht weiß, er ist Zini, die Lichtwurst von Spaß am Dienstag.
Fang an.
Bestehe ich aus Licht?
Ja.
Bin ich ein Regenbogen?
Nein.
Das hättest du dich auch nicht so gefreut. Ich bestehe aus Licht.
Ja. Sind wir schon gleich sehr weit.
Gibt es Filme über mich?
Filme nicht. Also schon, aber nicht im Sinne von Filmen. Also es gibt keinen abendfüllenden Film.
Okay. Ich bestehe aus Licht und ich habe im Entfernten mit Filmen zu tun. Ich bin aber jetzt irgendwie, bin ich der Strahl, der durch einen Projektor durchfliegt.
Nein. Du bist ein Charakter.
Ach so, ein Charakter aus Licht.
Ja. Und es gibt Bewegtbild von dir, aber keinen Film.
Bin ich irgend so ein Gespenst?
Könnte man so sagen. Ich fand dich ganz toll.
Ach so. Ich bin Slimer?
Nee. Den finde ich ja noch toll.
Ach so.
Mittlerweile finde ich dich ziemlich billig.
Dann weiß ich, glaube ich, wer ich bin.
Du bist der armseligste Co-Moderator der Kinderfernsehgeschichte.
Oliver Pocher.
Auch schön.
Ich bin Zini von Werner und Zini.
Genau, Spaß am Dienstag. Zini, die Lichtwurst. Die Frage ist, ist Zini ein Scheinwerfer oder mehrere Scheinwerfer gewesen?
Es ist, glaube ich, nicht mal ein Scheinwerfer gewesen. Das ist, glaube ich, Post-Production gewesen, wo der dazu gebastelt wurde.
Echt?
Das war irgendwie so ein neumodischer Computereffekt, in Anführungsstrichen. Haben sie sich gedacht, was machen wir damit? Machen wir Kindersendung.
Ich muss mal bei YouTube gucken. Das war's, Herr Besten.
Ich hätte noch was. Willst du noch einmal?
Ah, lohnt sich?
Ich glaube schon.
Was Herr Dudder nicht weiß, er isst zwei Kugeln Eis im Becher. Einmal Stracciatella, einmal Banane. Ohne Sahne.
Pass auf, bin ich fest.
Eine Zeit lang.
Oh.
Ich finde, das geht schon sehr stark in die richtige Richtung.
Falle ich ab einem gewissen Punkt irgendwo raus?
Nein.
Okay.
Worauf wolltest du jetzt hinaus?
Den Darm betreffende Dinge.
Nein. Also, was für ein Niveau schätzt du mich denn hier ein?
Ich weiß ja nicht.
Kackwurst nicht mehr verwenden.
ich bin eine Zeit lang fest, meine Güte. Bin ich männlich?
Wenn ich jetzt Ja sage, was kommt dabei rum? Natürlich bist du nicht männlich.
Ich bin ein Objekt.
Ja, ich glaube, du hast letztens noch was anderes gefragt, was du sein könntest.
Bin ich in der Chemie zu Hause?
Im Prinzip auch, aber in diesem Fall mal nicht.
In diesem Fall mal nicht. Bin ich eine Zutat für irgendetwas?
Also es geht schon in die richtige Richtung.
Bin ich ein Rohstoff?
Nein.
Was heißt Rohstoff? Also ich bin zubereitet schon.
Ja.
Bin ich ein Burger?
Nein.
Nein. Der lacht da. Ich bin vorher fest gewesen und bin ich ein Shake?
Nee.
Bin ich Kartoffelpüree?
Ich habe auch nur gesagt, dass du nach einer Zeit nicht mehr fest bist.
Nach einer Zeit? Okay, ich zerfließe. Wie eine Nudel.
Genau, das ist das Erste, woran man denkt.
Was denn? Eine Nudel ist erst fest und die wird dann weich.
Ja, aber dann isst man sie ja auch nicht mehr.
Wenn sie weich ist, du isst die Nudeln hart?
Aber sie zerfließt ja nicht. Sie bleibt ja immer noch konsistent.
Ja, also es geht ums Zerfließen.
Du wechselst den Aggregatzustand auf lange Sicht gesehen.
Auf lange Sicht, aber nur, wenn ich schlecht werde.
Es kommt aber auch auf die äußeren Umstände an.
Bin ich ein Eis?
Ja.
Ein bestimmtes Eis?
Ja.
Bin ich ein Magnum-Mandel?
Nein.
Bin ich ein braunes Eis?
Nein.
Nein. Beinhalte ich also keine Schokolade?
So.
Bin ich ein Eis am Stiel vielleicht nur so? Also
nein.
Nein. Komme ich denn überhaupt jetzt irgendwie keine? Bin ich ein Eisbecher?
Ja.
Ja. Ein bestimmter Eisbecher.
Ja.
Langnese, Ben & Jerry's, ist die Marke wichtig oder kommt es auf den Geschmack an?
Es kommt auf den Geschmack an.
Ach, dann bin ich ein Erdbeereisbecher.
Nein.
Was ist das für ein blödes Spiel? Eis ist nicht das Schwierige gewesen. Es ist die Geschmacksrichtung. Ich bin Pistazieneis.
Ne, Pistazie hatten wir letztes Mal. Nein, komm, also ich kann es ja jetzt auflösen.
Ja. Yeah.
Du bist zwei Kugeln Eis im Becher, einmal Stracciatella, einmal Banane ohne Sahne.
Dein Ernst?
Ja.
Dein Ernst. Mein nächster Punkt des Nachfragens wäre es gewesen, bin ich vielleicht ein Pinocchio-Eisbecher? Ja, weil du als großer Pastewka- und Wichser-Fan da vielleicht noch irgendwelche, naja, scheinbar nicht.
Stimmt, das hätte ich mir eigentlich auch zurechtlegen können.
Ein anderer Anhaltspunkt wäre vielleicht Aprikose, Banane, Erdbeer gewesen.
Ja, aber so originell bin ich dann nicht.
Nee, so originell ist er da nicht.
Aber ohne Sahne. Bin ich wenigstens kalorienbewusst.
Ja, zumindest das. Herr Besten?
Ja?
Ich habe zu beichten.
Stimmt, der Beichtstuhl kommt ja auch noch.
Ich habe, wie unsere Facebook-Fans schon wissen, glaube ich zumindest, mir den Lego Chima Tempel gekauft. Der Tempel des Lichts, der Tempel, keine Ahnung. Es steht mal wieder nichts drauf. Es ist das Set 710. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich den jetzt kaufen soll oder nicht. Ich habe den irgendwie vor einem halben Jahr oder so schon in der Fernsehwerbung gesehen und fand ihn spontan interessant. Dann habe ich ihn im Laden auf der Verpackung gesehen und fand ihn irgendwie, weiß ich nicht, sperrig und nichtssagend. Und im Lego-Store habe ich ihn dann ausgepackt gesehen und fand ihn dann doch wieder sehr schick. Und dann bin ich durch die halbe Stadt gereist, um ihn irgendwie möglichst günstig zu bekommen. Weil er kostet regulär, glaube ich, 120 und ich habe ihn dann für 99 bekommen. Immer noch ein gesalzener Preis, gepfeffert auch. Aber das Geld würde ich wieder investieren. Das ist mein liebstes Lego-Set bisher, glaube ich. Es sei denn, man zählt Jabba's Palace zusammen mit dem Rancor-Pit dazu. Von Lego Star Wars. Das würde noch mithalten. Hab heute auch schon überlegt, ob ich diesen Palast gegen das Simpsons-Haus tauschen würde. Da würde ich so direkt auf der Schwelle stehen. 50-50.
Ja, Paläste und Burgen und sowas, die sind mir immer zu unmassiv. Weil die halt immer dann so nur drei Wände haben und den Rest muss man sich dann halt dazu denken. Deswegen konnte ich mir ja auch nur dieses Geisterhaus kaufen, weil das ja doch wirklich ein komplett modelliertes Haus ist. Es gibt ja auch dieses Lego Arkham Asylum, aber ich mag es nicht, weil es halt so eine dünne Außenwand nur ist, wo dann hinten so Zellen reingebaut sind. Das ist immer so auf das Notwendigste und auf das Bespielbarste dann reduziert.
Das stimmt. Ich hätte den Chima-Tempel auch nicht gekauft, wenn das dort auch so gewesen wäre, aber man kann das Ding ja quasi mehr oder weniger zusammenklappen und dann hat er zumindest 1, 2, 3 Wände. Und dieser Turm hinten, der gilt eigentlich, kann man als vierte Wand zählen. Also das ist schon ein relativ kompaktes Teil. Es ist nicht so hohl, wie man erst denkt, wenn man sich die Verpackung anguckt. Okay. Und es gibt wirklich sehr viele schöne Details an dem Ding. Es gibt irgendwie 2 Geheimgänge, dann gibt es diese Brücke, die nach hinten slidet und dann geht das Löwenmaul zu. Dann gibt es hier so 2 Wasserfallbuchten, wo 2 Autochens in einer Garage stehen. Das hört sich total bescheuert an. Guckt euch das Bild dazu an. Meine Beschreibung klingt sehr albern. Und die kann man dann auch, wenn man hinten einen Hebel betätigt, aus dem Inneren der Burg durch den Wasserfall hindurch nach vorne rausschießen. Das ist sehr schön. Und ich mag es ja immer, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe sehr viel Freude an transparenten Teilen, besonders an blautransparenten Teilen. Und es gibt ja hier dieses goldene Ski in so einer blauen Kugel und so blaue Wasserfälle, die jetzt sehr unbewegt sind, weil es feste Legosteine sind. Aber dadurch, dass da blautransparente Teile dran sind, habe ich mich in dieses Set verliebt.
Ich dachte, du sagst, ich stehe ja sehr auf Transvestiten.
Nee, da habe ich böse Erfahrungen gemacht. Die haben einen Schniedel.
Da war er überrascht.
Dann gibt es hier auch noch so eine Kanone und dann gibt es ein kleines Verlies. Dann hier noch ein Krokodil mit Kettenfahrzeug. Ich könnte ewig weitermachen. Es gibt auch, ich hätte jetzt gesagt 6 Figuren, aber es sind noch mehr. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind's. Da hat der dicke Onkel seinen Spaß gehabt.
7 Figuren und 1258 Teile, sagt der Lego-Shop.
Ja, ich habe mich immer gefragt, warum das auf der deutschen Verpackung nicht draufsteht.
Das frage ich mich auch. Das ist ja nützlich zu wissen eigentlich.
Eigentlich ist es nützlich zu wissen, aber vielleicht sind die Deutschen da so engstirnig, dass die dann immer anfangen zu rechnen im Geschäft.
Was ist denn, ich hab den jetzt quasi vor mir, diesen Tempel.
Ja.
Wenn man durch das Löwenmaul reingeht,
ja,
läuft man auf sowas Weißes zu. Was ist das?
Das Weiße ist, glaube ich, ein Skibrunnen. Was das Ski genau ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe mir heute als Vorbereitung, ja, habe ich mir die erste Folge von der computeranimierten Chima-Serie angeguckt. Ich weiß nicht genau, was das Ski ist. Es hat die Power.
Okay.
So viel kann ich sagen. Die Serie kann ich übrigens alles andere als empfehlen. Das ist total plump und scheiße. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, so also ein Brunnen mit Ski drin und dahinter ist der rotierende Sessel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nee, der Thron des Königs.
Ach so, das konnte ich nämlich hier drauf nicht erkennen, dass das der Thron ist.
Da kann man den König reinsetzen. Warum man den jetzt für dieses Werbefoto nicht da reingesetzt hat, weiß ich auch nicht.
Ist es ein Porzellanthron?
Wahrscheinlich soll es Porzellan darstellen. Es ist weiß, keine Ahnung.
Kackt der da auch rein?
Das ist ein Lego-Männchen. Der hat kein Loch im Po, sondern nur in den Schenkeln.
Aber dafür 2.
Ja, ja.
Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Brücke da reingeht.
Wenn man hinten an diesem Hebel zieht, geht diese Brücke zurück und das Maul zu. Und wenn ein Männchen auf der Brücke steht, fällt es nach unten ins Wasser. Die Platte, die auf der Brücke drauf liegt,
ach so,
die geht nach hinten und ja.
Ich dachte, das ganze Ding inklusive Treppe wird dann reingeschoben. Das hatte sich mir nicht erschlossen.
Nee, das nicht, sondern nur diese abdeckende Platte.
Und dann hast du hier auch schon die Rezension geschrieben. Schönes Chima-Löwentempel-Modell.
Hab überlegt, ob ich es machen soll, aber habe ich noch nicht.
Der Inhalt besteht aus 9 beschrifteten und einer unbeschrifteten Tüte.
Das ist wichtig zu wissen, ne? Oh, eines unbeschriftet, dann kaufe ich nicht.
Ach, das nächste Lego, was ich mir kaufe, wird hier Ecto 1 sein. Und dann, wenn es kommt, wovon man fast ausgehen kann, wenn man mal bei Kuzu guckt, das Lego Doctor Who Set.
Okay, Davon habe ich noch nichts gesehen, aber Ecto 1 ist natürlich klare Sasse.
Es gab ein sehr schönes Doctor Who-Set, wo jemand dann die TARDIS hatte mit so einem kleinen Stück Garten, keine Ahnung, irgendwie einfach so ein Stückchen Mauer und ein Stückchen Gehweg und ein Stückchen Grün, wo die TARDIS halt drin gelandet ist. Und dann konnte man aber mit dem Set, so wie er sich das vorgestellt hat, noch den Innenraum der TARDIS auch nachbauen, dass man quasi auch zwei Sets in einem hatte, so wie das bei Zurück in die Zukunft war. Das waren ja auch dreimal der DeLorean, den man dann mit einigen Teilen modifizieren konnte. Und das ist jetzt nicht das, was vorne ist, sondern das, was vorne ist, ist, glaube ich, ein Set, das besteht aus einer Lego-TARDIS und 12 Doktoren. Was sich bestimmt auch schick vermarkten lässt, aber ja, der Doktor bietet halt so wenig Angriff für Lego. Man kann tolle Minifiguren machen, Punkt. So eine TARDIS ist jetzt nicht der Brecher.
Aber eine TARDIS von innen?
Ja, das ist noch das Einzige, aber man will sie ja dann auch von außen haben. Und von innen so eine ganze TARDIS, so der Kontrollraum der TARDIS, das ist ja schon sehr aufwendig. Man muss abwarten. Und was auch noch ein Problem ist, Lego Daleks. Denn das ist bei Doctor Who ganz merkwürdig, dass einzelne Elemente aus der Serie nochmal einzelne Rechte besitzen von den Erfindern. Und ich glaube, die Rechte von den Daleks gehören Lego dann noch nicht. Also die haben wohl die Rechte an Doctor Who, aber ob sie Daleks machen dürfen, weiß keiner.
Das ist aber seltsam.
Genau, und bei Doctor Who gibt es ja auch diesen Roboterhund, K9, ja. Der hat auch nochmal eigene Rechte und ich weiß nicht, ob die Cybermen nicht auch noch eigene Rechte haben.
Ich glaube, bei Shima ist das nicht so. Ich glaube, dass hier der Vogelmann Ewald bestimmt nicht seine eigenen Rechte hat.
Der heißt wirklich Ewald?
Der heißt Ewald, genau.
Ewald Igel wahrscheinlich.
Nachname steht da nicht. Der wird wahrscheinlich auch Rechte haben. Ne? Muss man mal seinen Anwalt fragen. Juristerei in Chima ist nicht mein Thema.
Auch nicht Physik.
Nee, obwohl Wasser ist da fest.
Je heißer es wird, desto höher ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder flüssig wird.
Das stimmt allerdings.
Ich habe eher das Gegenteil als ein Beichtstuhl. Ich habe ihr Sachen verkauft. Ich habe ein großes Paket mit Transformers verkauft. Allerdings hat der Mensch noch nicht überwiesen. Da warte ich noch drauf.
Eine komplette Serie oder was?
Nee, so 12 zusammengeschmissene, die ich nicht mehr toll fand.
Okay.
War einer hier. Es gibt eine Transformers-Serie, die nennt sich Alternators. Das sind relativ komplizierte Transformationen. Man hat quasi ein, das hat auch die Größe von so einem größeren Modellauto. Ich sag mal so, wie lang ist das? 18 Zentimeter lang.
Ja.
Und das ist auch komplett mit Innenraum. So mit Sesseln, die im Auto sind. Nein, wie heißen die Dinger in Auto? Sitze. Und Lenkrad und allem. Und Türen, die man öffnen kann. Den kann man halt transformieren. Und dieser Transformer hat die beschissenste Transformation von allen Transformern, die ich je gesehen habe. Denn es gibt Stücke an diesem Transformer, die lassen sich nicht transformieren, ohne dass man Gewalt ausübt und vorher Dinge abnimmt, die man eigentlich nicht abnehmen müsste sollen.
Okay.
Ja, und da weiß ich nicht. Ich war froh, dass der jetzt auch weg ist. Weil da wusste ich auch, der gibt bestimmt ein bisschen Geld und ich habe jetzt 12 Transformers verkauft für 130 Euro zusammen.
Aber die wären, glaube ich, mehr wert gewesen, oder?
Also diese 130 Euro sofort kaufen, waren schon so ein Preis, wo ich gedacht habe, ach, wenn ich das kriege, da freue ich mich drüber.
Okay, na ja.
Also ich mache meistens so, die Untergrenze ist dann bieten und die Obergrenze ist, da freue ich mich dann drüber. Das ist so das, was ich mir am meisten wünschen würde dafür. Man kann ja nicht alles haben.
Sag das nicht!
Alles Lego, das geht doch nicht.
Ich finde ja auch gar nicht so viel gut. Aber ich muss sagen, ich habe das Wheelbike von General Grievous Lego Star Wars näher ins Auge gefasst. Das war ausgepackt im Lego-Store, obwohl das noch gar nicht offiziell erschienen ist. Und das fand ich nett. Es ist auch überteuert für 30 Euro für so ein winziges Set. Aber ich finde auch den Lego General Grievous sehr schick. Hat vier Arme.
Ich warte ja jetzt auch, wenn dann Ghostbusters kommt. Ich habe ja immer noch 15 Euro Guthaben durch den Kauf meines großen Geisterhauses.
Ja.
Dann kriege ich das Set 15 Euro günstiger. Wahrscheinlich muss ich dann noch was dazu nehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es 55 Euro kostet. Das fände ich dann doch etwas sehr happig für ein Auto. Aber kann ich einen Fitch machen.
Was ist denn so das Lego-Set, was dir so am meisten Spaß gemacht hat? Also jetzt zu bauen, jetzt nicht um hinterher damit zu spielen vielleicht, sondern so allein der Bauprozess. Da fällt ihm nichts ein, das findet er immer scheiße.
Ich habe ja nicht so viele in der Vergangenheit gehabt, in der näheren Vergangenheit. Da war ja nur das große Haus.
Okay, stimmt, die Hobbit-Höhle war ja von Lena, ne?
Genau, die hat ja meine Freundin zusammengebaut, ganz alleine. Da habe ich eigentlich gar nichts dran gebastelt. Die drehe ich nur ab und zu mal um im Regal. Weil ich denke, ja, lange genug auf die Vorderseite geguckt, jetzt können wir mal wieder die Rückseite betrachten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hobbit-Höhle auch sehr viel Spaß macht aufzubauen, aber der Tempel war mir wirklich ein Fest. Also im Vergleich zum Millennium-Falken, keine Ahnung, vielleicht liegt es an den Farben, vielleicht liegt es an der Vielseitigkeit, ich habe keine Ahnung. Hat viel Spaß gemacht, hat auch ziemlich lang gedauert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es 3 Stunden waren, aber vielleicht waren es 3 Stunden.
Mir macht ja am meisten Spaß immer der kleine Scheiß. Ich habe auch die ganzen Möbel in dem Haus sehr gerne zusammengebaut. Deswegen bin ich auch ein bisschen an diesem Feuerwehrhaus interessiert. Das eigentlich nicht besonders spannend ist, bis auf die Tatsache, dass es sehr, sehr schöne Möbel drin hat. Irgendwie so einen kleinen Kühlschrank, ein Billardtisch ist, glaube ich, noch drin. Das mag ich.
Okay.
Ich mag nur Möbel.
Hast du eigentlich bei dir im Lego-Store auch schon das Piratenschiff gesehen, ausgepackt?
Ausgepackt noch nicht. Ich kenne nur die Product Shots.
Das Lego-Movie-Piratenschiff mit der fliegenden Kuh und mit dem schwimmenden Doppeldecker-Bett ist es nicht. Es ist, glaube ich, die Doppeldecker-Couch.
Ja.
Es ist sehr schick. Es ist allerdings noch um einiges teurer, glaube ich, als das Simpsons-Haus, oder? Kann das sein, dass es 299 kostet?
Nee, 250. Ich habe sie gerade offen.
Okay. Mag ich sehr gerne, aber ich muss auch erst den Film sehen, wer weiß, ob dieser Showdown was taugt.
Ich habe es offen und was ich spontan gut finde, ist, dass dieses Schiff keine Papiersegel oder Stoffsegel hat, sondern wirklich Legosteine als Segel. Ist das denn auch originalgetreu, so wie es im Film vorkommt? Wahrscheinlich, ne?
Was ich bemerkenswert finde, jetzt wo wir nochmal beim Lego-Film sind, ich habe mir da letztens einen Clip angeguckt und da ist mir erstmal bewusst geworden, was dieser Film alles anders macht zu zuvor gesehenen Lego-Serien und Minifilmen und so. Da ist der Hauptcharakter Emmett unter der Dusche und selbst das Wasser besteht aus kleinen Legosteinen.
Genau, es sind, glaube ich, Eiskugeln. Eigentlich Legosteine, die man sonst für das Formen von Eiskugeln verwendet.
Ja, oder Autoblinklichter oder so, so kleine Teile. Und es ist da wirklich alles aus Lego. Nur normalerweise irgendwie Wasser, Pflanzen und Wolken und so sind normalerweise immer... Ja, Wasserpflanzen und Wolken, die jetzt nicht irgendwie aus Plastik nachgebildet sind, ja. In Lego-Serien. Aber im Lego-Movie ist alles Lego.
Das sieht man auch auf der Verpackung von diesem Piratenschiff sehr schön, weil da auch das Wasser komplett aus Legosteinen besteht. Hier so die Bugwelle, die besteht nicht aus Legosteinen. Die haben sie reingefotoshoppt.
Okay.
Und es wird noch ein Set geben, ich weiß nicht, ob das hier schon irgendwo zu finden ist, das habe ich aber auch im Internet gesehen. Und zwar gibt es ja diesen altmodischen Astronauten, ich glaube, er heißt Benny.
Ja.
Der blaue Astronaut. Und der kriegt auch ein Raumschiff. Und das ist eine Sache, die ich mir letztens irgendwann gedacht habe, dass Lego das echt mal machen könnte. Dass Lego alte Sets nimmt und die nochmal neu aufarbeitet und sie nochmal neu rausbringt. Und dann gibt es auch dieses große blau-graue Raumschiff von Benny mit gelben Gläsern, mit gelben Scheiben in einer sehr, sehr stark aufgemotzten Variante.
Das stimmt. Das habe ich auch schon gesehen, das Ding. Und es verwendet, glaube ich, wirklich alte Formen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, mit so die erste Space-Serie gewesen von Lego, worauf das basiert.
Ja.
Aber es sieht halt auch aus wie ein neues Set mit sehr viel mehr Details dann. Das würde ich mir dann noch mal näher angucken.
Ja, das Einzige, was immer noch nicht angekündigt ist, ist ein eigenes Batman-Set. So mit Batmobil oder so. Ja. Da warte ich noch so ein bisschen drauf.
Aber... Der perfekte Übergang zu einem Thema, was ich noch habe. Der Duda erinnert mich nämlich dran, dass ich gleich die PlayStation 4 anschmeiße. Da gibt es nämlich ab heute ein Demo zu dem Lego-Spiel für die PlayStation 4. Das hatte ich mir letzte Woche oder vorletzte Woche schon für die PlayStation 3 runtergeladen und kurz angespielt. Ich bin nicht weitergekommen. Ich wusste irgendwann einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Und das nach, ich würde mal sagen, 5 Minuten. Das war etwas merkwürdig. Und da kann ich jetzt genau vergleichen, inwieweit es sich grafisch unterscheidet zwischen PlayStation 3 und PlayStation 4. PlayStation 3 sah schon gut aus. Also sah halt auch aus wie komplett aus Lego nachgebaut.
Okay.
Und ich habe mir für die PlayStation 4 jetzt Tomb Raider geholt und das ein ganzes Stück gespielt schon.
Ist das ein komplett neues Spiel oder ist es dieses Spiel, was ich, also was... was alte Level-Designs aufgreift und neu darstellt.
Nein, das ist ein komplett neues Spiel. Das ist ja quasi schon wieder so ein Reboot.
Okay.
Es ist die Vorgeschichte, wie Lara ihr erstes Abenteuer erlebt, indem sie bei einer Forschungsmission mit Studenten dann irgendwo Schiffbruch landet, glaube ich.
Ah, hier mit Nora Tschirner und so?
Ja. Leider.
Okay, ist schlecht, ja.
Ich wollte immer noch gucken, ob ich die Sprache nicht auf Englisch stellen kann. Aber die Story ist sowieso wieder, keine Ahnung, wo sie sich noch hinentwickelt. Was ich auf alle Fälle hervorheben möchte bei diesem Spiel ist, dass es das Spiel mit dem usseligsten Wetter ist, das ich je gespielt habe.
Ist die ganze Zeit am Regnen.
Ja, du kommst da an, das plästert und plästert. Ich habe echt irgendwann da gesessen und war physisch froh, vor dem Monitor sitzend, wenn ich irgendwo als Lara im Spiel in so ein verfallenes Haus gekommen bin, damit nicht die ganze Zeit der Regen auf mich niederprasselt. Also er hatte dadurch aber für mich auch sehr viel Gemütliches. Ja, aber was mich auch stört, ist, dass es wieder so neumodisch überbrutal sein muss. Also das ist ja quasi der Beginn von Lara Croft als Lara Croft. Und das Erste, was sie umbringt, ist ein Hirsch, bei dem entschuldigt sie sich noch und ist ziemlich verzweifelt, dass sie das tun musste.
Sie entschuldigt sich beim toten Hirsch.
Ja, ja.
Trägt sie seine Haut als Kostüm?
Ja, und dann singt sie das Würstchenlied. Daddy, would you like some sausage? Daddy, would you like some sausages? Christoph Maria Herbst saß übrigens 2 Reihen hinter mir, als ich das Spiel gespielt habe.
Es gibt 2 Reihen hinter dir zu Hause.
Ja, es ist PlayStation 4, da kannst du Eintritt verlangen.
Ach so, ich verstehe.
Dann danach, nachdem sie da den einen Hirsch umgebracht hat, hat sie aber auch keine Probleme, einfach Menschen reihenweise umzubringen. Damals war Tomb Raider ja wirklich, wie es der Name sagt, du läufst in irgendeinem Verlies herum und findest Schätze.
Ja.
Jetzt ist es eher, du läufst von Punkt A nach Punkt B, passt auf, dass du nicht erschossen wirst, er schießt aber selber sehr viele Leute und zwischendurch gibt es mal so Abzweige und da gibt es dann auch noch Schätze zu finden, das ist aber alles nur so Bonus, das musst du gar nicht machen. Aber ich versuche das dann alles mitzunehmen, damit ich noch dieses alte Tomb Raider-Feeling dazu bekomme.
Weißt du, was mal eine lustige Idee wäre? Du hast so ein Spiel, wo du ständig irgendwelche Leute erschießt, ja, und zwischendurch musst du zum Psychiater gehen.
Oder die fliegen dann so als Seelen um dich herum und machen die ganze Zeit Aua, Aua, Aua. Und es werden immer mehr. Ja. Immer mehr Stimmen. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so den Vergleich, wie das auf der PlayStation 3 ausgesehen hat. Also es sieht sehr gut aus auf PlayStation 4. Knackscharf, hoch aufgelöst, flüssig. Lara sieht auf Standbildern auch sehr gut aus, kommt jetzt aber langsam auch so in diesen Uncanny Valley-Bereich rein.
In was?
Dass sie halt sehr realistisch aussieht und wenn sie sich bewegt, merkt man, dass es eine Computerfigur ist und dann fühlt man sich irgendwie unwohl dabei. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Kennst du denn die Uncanny Valley? Die wohnt bei uns um die Ecke.
Oh, ey, besten, die sind manchmal, also wirklich.
Kennst du denn auch hier diese Schauspielerin, die immer Volksmusik spielend in so einem Planwagen durch die Gegend zieht und ungarisch kocht?
Jetzt bin ich gespannt.
Zigeuni Weaver.
Oh. Zigeuni.
Wir haben für die PlayStation 4-Version Lara Croft nochmal überarbeitet und das Modell noch schöner gemacht, was dazu geführt hat, dass Lara jetzt ungefähr ein Drittel besser aussieht als alle anderen Figuren im Spiel und dadurch merkwürdig hervorsticht.
Okay.
Was dann diese Computerfigur, die fast menschlich aussieht, zwischen Computerfiguren, die aussehen wie Computerfiguren. Aber das ist schon nett zu spielen. Die Inszenierung ist auch sehr, sehr dramatisch, bombastisch und filmreif und so.
Ist das jetzt ähnlich wie diese Uncharted-Teile für die PlayStation?
Es geht so in die Richtung. Uncharted ist aber humoristischer und bunter bis jetzt. Also ich habe jemanden gefragt, der das Spiel weitergespielt hat. Er meinte, der Regen hört auch irgendwann auf und die Sonne kommt sogar mal durch.
Okay.
Da warte ich noch drauf. Bis jetzt hat sich die Grafik noch nicht so groß. Es ist halt so eine asiatische Insel, auf der man strandet. Und dann sind dann so Holzhäuschen und
jo.
Pagoden und hast du nicht gesehen.
Pagoden.
Kleine Tempelchen und sowas. Buddha-Figuren. Ja, und dann habe ich noch von einem Arbeitskollegen habe ich noch Knack ausgeliehen. Knack geschrieben.
Ja.
Yeah. War schwierig, von diesem Spiel zu reden. Das ist auch nett. Das ist grafisch, glaube ich, ein bisschen repräsentativer für die PlayStation 4, weil es wohl auch von dem Menschen ist, der die PlayStation 4 mitentwickelt hat. Ist jetzt aber so ein Jump'n'Run-Prügelspiel mit sehr, sehr wenig Originalität drin. Man ist so ein kleines Männchen, was am Anfang noch recht niedlich aussieht, was aus einzelnen Elementen besteht. Also die Welt, in der das spielt, basiert auf Relikten. Und ein Wissenschaftler hat es geschafft, diese Relikte zum Leben zu erwecken. Und daraus ist dann so ein sehr Muppet-mäßig aussehendes Männchen geworden. Und das sammelt halt unterwegs auch mal weitere Relikte ein und wird dadurch dann immer größer. Und irgendwann ist man dieser Brecher, so ein bisschen wie der Hulk, und ist dann aber auch nicht mehr niedlich. Und dann geht einem das Ding eigentlich nur noch auf den Keks. Macht dann aber merkwürdigerweise mehr Spaß zu spielen, weil man halt mächtiger geworden ist dadurch. Und so kloppt man sich dann von einem Abschnitt zum nächsten. Man hat vorher die ganzen Rezensionen gesehen und da ist es ziemlich abgewatscht worden. Das hat es, glaube ich, nicht verdient. Also man kann das ruhig mal spielen.
Haben wir die Erlaubnis?
Ja, ja. Ich erlaube das allen Zuhörern. Ich habe schon wieder Zuhörer gesagt.
Herr Westen, du machst mir Angst.
Ich werd alt.
Das ist die Weisheit.
Ja.
Du erkennst Leute durch Nichtsehen und streng genommen auch durch Nichthören. Wäre da nicht der Gestank, könnte man von einem Wunder sprechen. So, haben wir die Zwiebellausche auch nochmal beleidigt?
Ich überlege, ob ich noch was habe. Hatte ich nicht eben noch was im Kopf? Weil ist ja auch schon so spät und wir müssen ja noch Koffer packen. Das kann ich nur erwähnen. Es geht nach Paris. La ville d'amour.
Oh.
C'est bon. A bientôt.
Musst du mal gucken, ja, ob hinterm Eiffelturm noch McFL ist, wo die Vince Burger gibt.
Okay.
Die haben Burger verkauft und die Burger waren ungefähr so groß wie bei McDonald's, also zumindest die Buns, ja, die Brötchen. Und die Burger da drin waren aber nur so groß wie eine Tomatenscheibe.
Okay.
Verlorene Fleischpatties in riesigen, eigentlich nicht riesigen, Burgerbrötchen.
Also das war dann so eine Abzocke oder war das eine Spezialität?
Nee, ich glaube, das war eine Abzocke.
Okay, dann gehen wir da besser nicht hin.
Nee, aber kannst ja mal gucken, ob er das irgendwo liest.
Ja. Das ist so, damals, als ich das erste Mal nach England gefahren bin, hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, wenn ihr in England seid, müsst ihr unbedingt mal bei Pret-à-Manger essen. Habe ich gedacht, weiß Gott, was das ist. Im Nachhinein ist es so, als würdest du irgendjemandem im Ruhrgebiet sagen, wenn du in Deutschland bist, musst du unbedingt mal bei Kamps essen. Das ist so, das ist an jeder Ecke gewesen. Noch häufiger als Starbucks oder so.
Ich habe noch einen Tipp für dich, Herr Besten. Vielleicht findest du es auch alleine. Ich könnte den Weg sowieso nicht beschreiben, aber es gibt in Paris diese Straße, wo du nur Tier- und Pflanzengeschäfte hast.
Okay.
Das ist total surreal. Du hast einen Floristen, dann kommt wieder ein Tiergeschäft, dann wieder ein Florist, dann wieder zwei Tiergeschäfte. Also das verteilt sich nicht über die ganze Stadt, sondern es gibt eine einzige Straße voll mit seltsamen, skurrilen Tiergeschäften, wo die ganz merkwürdige Reptilien haben und so. Das war okay. Ein bisschen verstörend.
Also haben sich die einzelnen Läden dann auch auf spezielle Tiere eingeschossen. In einem gibt es dann nur Nashörner, in dem anderen nur Frettchen.
Ja.
Ja, aber die darf man ja auch eigentlich nicht zusammenhalten.
Und einer hat nur Vögel, aber keiner heißt Ewald.
Das alleine sollte einem schon zu denken geben. Müssen wir jetzt verabschieden. Denn der dicke Onkel muss ja noch packen.
Ja, der andere dicke Onkel muss noch essen, damit er auch dick bleibt.
Gut. Ja, hier gibt es auch noch Nachtisch, ne? Nachtisch muss ja auch. Mehrmals täglich Nachtisch, das ist ein Muss. Im Hause Besten.
Mehrmals täglich Nachtisch. Das ist nicht gut, weil so ein Nachtisch, ja, ist ja meistens eine Milchspeise. Zumindest bei uns. Und ich glaube, dadurch bin ich laktoseintoleranter geworden, als ich es ursprünglich war.
Okay. Ich habe gestern zum Abendbrot eine Tüte Käseflips gegessen.
Ich glaube, dass da relativ wenig Laktose drin sein wird.
Aber viel Fett.
Ja, ich sag Tschüss aus Berlin, der Herr Dudda.
Ich sag Tschüss aus Köln, jetzt noch, später aus Frankreich, aber da sage ich gar nicht mehr Tschüss, da bin ich ja schon weg.
Ich dachte, jetzt noch der Herr Besten, aber morgen heirate ich und nimm den Namen der Frau an.
Nein, nur weil das La Ville d'Amour ist, musste er ja nicht direkt geheiratet werden.
Das wäre merkwürdig. Die Lauschzwiebel mit dem Herrn Dudder aus Berlin und dem Herrn Pförtner aus Köln.
Ja, vielleicht um dich zu überraschen. Oder mit Christoph Maria Herbst aus Köln.
Den lädst du dann einfach demnächst ein.
Den heirate ich dann.
Den heiratest du gleich.
Bei dem weiß man wenigstens von vornherein, dass der einen Schniedel hat.
Woher weißt du das denn so genau?
Ja, er saß zwei Reihen hinter mir, weil sitzt rechts.
Und hatte die Hose auf.
Das war so wie bei Basic Instinct mit Sharon Stone. Er hatte ein weißes Kleid an und ein Fünf-Tage-Bart.
Und hat dann einfach so die Beine übereinander geschlagen.
Ich habe ja auch nicht gesagt, wo er den Fünf-Tage-Bart hatte.
Gesehen. Herr Westen! Bis zum nächsten Mal. Dann wieder jugendfrei. Der war zu leise.
Ich wollte gerade fragen, ob man das gehört hat.
Der kommt nie mit rein. Der kam ja gerade mal so raus.